Moin Lukas.
Alaaf, lieber Lutz.
Alaaf, richtig. 11.11. Trotzdem möchte ich das Intro kurz halten, weil wir grätschen heute einfach in diese Folge rein wie Emre Can. Hier kommt der Abspann. Nicht der Abspann, hier kommt das Intro. Let's go! Alaaf ist das richtige Stichwort. Ich hatte heute das ja schon in einer unserer gemeinsamen WhatsApp-Gruppen bemäkelt, dass da bisher das noch sehr ruhig war. Dann gab es jetzt immerhin mal irgendwie ein Bild zu sehen, aber normalerweise kenne ich das so, dass um 11.11 Uhr alle wenigstens eine freudige kurze Nachricht schreiben, die einen mit dem Bier in der Hand, die anderen mit der Maus und Tastatur in der Hand, weil sie einfach in Hamburg normal arbeiten, aber nichts dergleichen. Was war da los?
Das ist, also ich bin selber überfragt. Ehrlicherweise, ich habe jetzt gerade auch letzte Woche Freunde aus Köln gesehen. Hatten wir kurz drüber gesprochen und sagten, ja, wie sieht's denn aus dieses Jahr? Es fällt ja auf den Montag, das ist natürlich denkbar undankbar. Aber
vor allem für Arbeitgeber.
Also du lachst, ne? Aber Arbeitgeber in Köln haben ja zumindest den Rosenmontag, inoffiziellen Feiertag, und da wird nicht gearbeitet, da wird sich maximal für einen halben Tag im Büro getroffen, um gemeinsam im Kostüm zu feiern. Und es gibt auch einige wenige Arbeitgeber, die den 11.11. als einen inoffiziellen Feiertag zelebrieren, dann auch häufig mit den Kolleginnen und Kollegen, aber immerhin. Aber irgendwie ist das, glaube ich, dieses Jahr, ja, wie soll ich sagen, etwas stiefmütterlich, zumindest in meinem Bekannten- und Freundeskreis gefeiert worden. Und ich schätze, das ist einfach jetzt, weil der Montag dann wirklich undankbar ist und mindestens einen Urlaubstag, je nachdem, wie doll du es treibst, vielleicht auch noch einen halben oder einen ganzen Morgen. Und wir selbst haben ja auch nicht durchgezogen. Wir sind ja sonst auch häufiger mal zum 11.11. runter. Ja, also müssen wir uns erstmal an die eigene Nase packen, lieber Lutz.
Ja, absolut richtig. Erstmal gucken, was hätten wir in dieser Situation besser machen können. Und da ist einiges an Karnevalspotenzial bisher verpufft. Darum soll es hier heute weniger gehen. Würde ich jetzt erstmal grob zusammenfassen. Ich habe ja schon Emre Can im kurzen Intro erwähnt. Ich habe es ja auch am Wochenende schon geschrieben. Der Junge, der macht es aktuell aber auch wirklich nicht leicht. Also der wird ja so ein bisschen als Sündenbock festgemacht, gerade an der Dortmunder Krise, die ja eigentlich schon wieder vorbeigesehnt wurde nach dem doch überzeugenden Sieg zu Hause gegen Leipzig. Aber in Mainz, nach 25 Minuten, glaube ich, war es, Emre Can, Harakiri-mäßig, mit gestreckten Beinen und einer verdienten roten Karte. Und dann gibst du das Spiel da wieder her. Und am Ende stehen jetzt aus 5 Auswärtsspielen genau ein Punkt steht zu Buche. Und ich würde sagen, mit den Ansprüchen, die Borussia Dortmund hat, das ist erstmal zusammengefasst zu wenig.
Das, irgendwie passt ja dieses, die zwei Gesichter oder auch der Rollercoaster nicht nur zu Emre Can, sondern auch zu Borussia Dortmund. Bezieht man das Ganze mal auf die Heimspiele, dann schaut das ja in Ordnung aus, was die Punkteausbeute und auch was die Leistung angeht, zumindest häufig. Ne? Da waren auch Spiele dabei zu Hause, da punktest du, hast aber trotzdem nicht überzeugt. Aber auswärts ist das jetzt, glaube ich, das sechste, siebte Auswärtsspiel in Folge gewesen, was du nicht nur nicht gewinnst, sondern ich glaube sogar verlierst. Da müssen wir jetzt nochmal in die Stats reingucken, nicht, dass ich hier Unsinn erzähle, aber safe gewinnst du 7 oder 6 Dinger nicht in Folge und ich glaube, wie gesagt, sogar mit 0 Punkten. Und auch Emre Can hat ja jetzt, ich glaube, wir haben sogar in der letzten Folge drüber geredet, noch eine absolute Masterclass abgeliefert auf der Innenverteidigerposition im letzten Spiel, im letzten Pflichtspiel, um dann jetzt völlig übermotiviert da mit offener Sohle den Gegenspieler zu rasieren. Also der muss sich ja auch vorkommen wie auf der Kirmes und dann einmal den Freefall Tower hoch und runter. Das sind Parallelen zwischen Verein und Individuum an der Stelle. Und insgesamt, ja, also ich weiß nicht, ob du unterwegs bist bei Social Media, auch auf Dortmund-Kanälen, aber ich bin da ein bisschen unterwegs gewesen und wenn du dir das reinziehst, dann redet da schon lange keiner mehr vom Meistertitel, sondern da wird original und ganz ernst gemeint um die Qualifikation für die Champions League gebankt. Das ist das Thema, das ist das Ziel.
Zu Recht.
Ja, zu Recht. Aber dass es halt auch in der Realität angekommen ist, in der Südkurve oder generell im Dortmunder Umfeld, Das ist eigentlich schon ein komplettes Alarmzeichen, weil häufig ist es ja so, dass in den Fanszenen, bei den Fans dann doch noch ein bisschen überromantisiert wird und dass alles ein bisschen rosiger gesehen wird, als die Realität vermuten lässt. Und hier ist aber komplette Ernüchterung eingekehrt. Das ist schon erstaunlich, beziehungsweise auch bezeichnend, finde ich.
Ja, absolut. Nochmal kurz auf Emre Can und die Parallele auch zu den Leistungen von Borussia Dortmund und da nochmal kurz drauf einzugehen. Das ist halt auch so eine bittere Situation, ne? Weil du machst so ein gutes Spiel. Auch Emre Can hat gegen Leipzig ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Mhm. Und dann gehst du da so übermütig rein. Das sind ja wirklich so Nuancen, die da entscheiden. Weil wenn der Spieler sich den Ball vielleicht ein Stück weit zu weit vorlegt und Emre Can kommt mit seiner Grätsche und tackelt den Ball weg, da hast du direkt irgendwie so nochmal wieder die Mannschaft aufgerüttelt, wenn der Start vielleicht nicht so ganz gut war. Du hast ein Zeichen gesetzt, so, du hast wirklich die nötige Wettkampfhärte da reingebracht. Ja, und in der Situation, in der es jetzt aber so passiert ist, kommst du halt einfach einen Tick zu spät, der Ball ist weg und du knüppelst halt den Gegner weg und siehst halt zu Recht rot. Ne? Das sind halt so Feinheiten, die, wenn du die letzten 5 Auswärtsspiele alle gewonnen hast und dann verlierst du jetzt unglücklich aufgrund dieser roten Karte in Mainz, dann, ja gut, das passiert. So, aber wenn du halt weißt, du hast dieses Jahr 2 Siege eingefahren auswärts und das ist gegen Phoenix Lübeck und gegen Club Brügge, und auch gegen Club Brügge sah das lange nicht gut aus, bis dann über 1-2 Einwechslungen das Spiel spät ab der 75. Minute gewonnen wurde. Und in der Situation dann natürlich nach 25 Minuten reinzugehen und rot zu kassieren, ist halt einfach doppelt ärgerlich. Und gerade auch für Emre Can, der eh schon aktueller Sündenbock ist. Und dementsprechend haben die jetzt, ich gucke gerade mal kurz, das Brügge-Spiel war Mitte September, also die haben jetzt fast seit 2 Monaten auswärts nicht mehr gewonnen. Und da waren jetzt auch nicht nur Krachergegner dabei. Also die haben in Augsburg verloren, die haben in Berlin gegen Union verloren, jetzt gegen Mainz verloren, 5-1 Reibe gegen Stuttgart, 5-2 Reibe gegen Real Madrid. Das sind Spiele, ja okay, da musst du jetzt auch nicht jedes Auswärtsspiel gewinnen. Aber die anderen Partien, ja, mit dem Anspruch, den du als Borussia Dortmund hast, musst du da auf jeden Fall mehr Punkte rausholen. Auch 0-0 in Bremen. Bremen dieses Jahr jetzt auch noch nicht, die spielen jetzt auch noch nicht die Sterne vom Himmel. Und dann wird die Luft natürlich auch, was das internationale Geschäft und gerade die Champions League angeht, wird dann irgendwann dünner. Gerade wenn du siehst, dass Vereine wie Frankfurt, die du sonst vor der Saison nicht zwangsläufig da oben siehst, eben so eine Saison spielen, wie sie das bisher tun. Und dann hast du ja noch sogar Stuttgart, musst du erstmal noch rausnehmen aus dieser Rechnung, weil die dieses Jahr noch nicht so stark sind wie letztes Jahr. Dann sehe ich die Fälle zu Recht bei den Fans wegschwimmen, was die direkte Champions-League-Qualifikation für Borussia Dortmund angeht. Kann ich verstehen, die Bedenken.
Ja, hole ich auch durch. Ich meine, klar, haben wir auch letztes Mal schon angerissen, das Verletzungspech, das spielt denen nicht gerade in die Karten. Du merkst der Truppe auch an, dass die auf dem Zahnfleisch gehen. Und jetzt kannst du natürlich das so rum und so rum interpretieren. Ne? Reicht es dann auswärts nicht mehr und man geht wirklich auf dem Zahnfleisch? Zu Hause funktioniert es aber noch, weil 80.000 dich dann irgendwie über deine Grenze pushen. Alles Spekulatius. Achtung, 5 Euro ins Phrasenschwein, Fußball ist halt ein Ergebnissport und die Ergebnisse stimmen nicht, vor allen Dingen auswärts nicht. Die aktuelle Punkteausbeute reicht nicht. Jetzt wird spekuliert, ob die Länderspielpause genutzt wird. Viele Fans wünschen sich das, um den Trainer Nuri Sahin zu entlassen.
Ich sehe es nicht passieren.
Das ist eine von den Fans losgetretene Diskussion. Die Medien sind noch nicht auf den Zug aufgesprungen und da weißt du, dass Sahin noch ein bisschen Zeit haben wird. Oder was heißt, sie sind noch nicht aufgesprungen, aber es ist noch nicht, der Ton in den Medien ist noch nicht endgültig genug, als dass du daran fühlen könntest, dass es jetzt übermorgen soweit ist.
Nee, das sehe ich auch, würde ich viel zu früh finden. Das ist ein Eigengewächs aus dem Verein, auch wenn er natürlich jetzt nicht die kompletten Jugendmannschaften als Trainer durchlaufen hat, sondern da schon in gewisser Art und Weise externer Trainer ist, aber dem musst du dann auch die Chance geben, weil dass es grundsätzlich passen könnte von der Historie her, wo kommt Nuri Sahin her, was hat er für eine Position beim Verein, da kannst du jetzt nicht nach 3-4 Monaten schon ins Sack hauen. Dafür sind die Ziele noch zu sehr in Reichweite und erstmal nichts verloren. Ich glaube, Minimum die Hinrunde hat er. wenn es jetzt in dem Tonus weitergeht und er bis zur Ende der Hinrunde, das sind ja nur 15 Spieltage und nicht 17, weiterhin keinen Punkt mehr auswärts holt, dann würde ich sagen, ist er mindestens angezählt, aber ich sehe das auch noch nicht, dass sie ihn entlassen werden. Ganz im Gegenteil zu Pellegrino Matarazzo. Aha. Der war die letzten Wochen jetzt schon immer mal Thema, weil wir uns darüber beschwert haben, was es denn für ein Rumpelfußball ist, den die TSG aus Hoffenheim dieses Jahr bisher spielt und ergebnistechnisch auch nicht sonderlich gut dasteht. Und das eigentlich jetzt keine Überraschung ist, weil das sah letztes Jahr auch schon nicht wirklich gut aus. Und ja, dementsprechend muss Pellegrino Matarazzo seine Sachen packen. Da gab es in den letzten Tagen schon immer rumorte es, auch in Social Media, dass das wohl jetzt bald fertig sei. Es gab Gerüchte dazu und jetzt ist es passiert. Die Co-Trainer übernehmen erstmal. Und ja, ein bisschen zu spät, ne? Dieter Hecking, der ist schon wieder unter die Haube gekommen.
Ja, also ich meine, letztendlich meinst du, das wäre überhaupt ein Thema gewesen, beziehungsweise wäre
passiert? Nee, glaube ich nicht.
Also du sagst es, holprige Art und Weise, die ist ja jetzt auch nicht erst seit vorgestern gang und gäbe in Sinsheim. Hoffenheim spielt sich auch saisonübergreifend schon echt ein zusammen, das muss man sagen. Klar, das Thema Sportdirektor beziehungsweise Weggang mit Alexander Rosen, das hat sich auch jetzt nicht wirklich Matarazzo in die Karten gespielt, weil er schon auch ein Vertrauter des Trainers war, der ihn geholt hat. Gleichzeitig hat es da auch immer wieder geknirscht, wenn es um Kaderentscheidungen ging. Also es war irgendwie, egal welche Beziehung du dir da anguckst, bei den Funktionären nichts dabei, wo du sagst, alles klar, das geht jetzt hier irgendwie durch dick und dünn. Und
kurzer Einschub dazu. Finde ich halt einfach so crazy, weil Hoffenheim ja einfach in der Euroleague spielt.
Ja, ist korrekt.
Dass das jetzt mit dem Fußball letztes Jahr möglich war, das siehst du auch halt an der Punkteausbeute, weil es waren 46 Punkte. Und in der Zeit, in der wir Fußball stark oder uns sehr stark angefangen haben, für Fußball zu interessieren, da hieß es immer noch, es gibt die magische 40-Punkte-Grenze. Und das war die Grenze, die du erreichen musst, damit du nicht absteigst. So, das hat sich jetzt natürlich durch das Leistungsgefälle stärker verschoben, sodass es jetzt eigentlich mittlerweile eher mit 35 Punkten bist du eigentlich schon immer ziemlich safe. So, aber von früher diese 40 Punkte, um nicht abzusteigen, und Hoffenheim ist mit 46 Punkten in die Euroleague gekommen, mit 14 Niederlagen, 66 gefressenen Gegentoren, dann kann man eigentlich nur sagen, die da letztes Jahr aus Versehen reingerutscht sind, weil andere Teams einfach viel zu blöd waren, das zu schaffen. Anders kann man es eigentlich nicht sagen.
So ist es, komplett so. Und was man ja auch sagen muss, wir haben, ich weiß gar nicht, wann wir das erste Mal drüber gesprochen haben, dass Matarazzo eigentlich auf der Kippe steht. Ich würde vermuten, es war Spieltag 1, keine Ahnung. Aber was man ja auch sagen muss, ist, dass das Thema hier ein sehr schleichender Prozess, also oder anders formuliert, mit Ansage passiert ist und schon längst hätte durchgesetzt werden können oder müssen, wenn man die Endspiele betrachtet. Also du hast ja gegen Stuttgart und auch in der Euroleague dann, ich weiß, gegen Sparta war es, glaube ich, zweimal ausgesprochene, kommunizierte Endspiele gehabt, die dann 2-0 gewonnen werden in der Euroleague und irgendwie Stuttgart 1-1, fast 2-1 gewonnen wird. Das heißt, zu den denkbar letztmöglichen Zeitpunkten hat Matarazzo immer mal wieder den Kopf aus der Schlinge gezogen. Das eigentliche Problem hat sich aber nicht gelöst. Das war wirklich eine lebensverlängernde Maßnahme. Und trotzdem wurde weiter gerumpelt. So, was willst du da jetzt, wenn es wiederum nach unten geht, machen? Nochmal ein Endspiel ausrufen? Du machst dich ja irgendwann unglaubwürdig. Also das ist völliger Unsinn, ne? Und
die Siege, kurzer Einschub nochmal auch an dieser Stelle, die Siege zu Hause gegen Kiel, zu Hause gegen Bochum.
Ja.
Kiel am ersten Spieltag, die sind noch gar nicht in der Liga angekommen zu dem Zeitpunkt. Und Bochum,
das war eines der schlechtesten Spiele, das war also qualitativ von beiden Mannschaften ein furchtbar schlechtes Spiel, muss man auch sagen.
Ja.
Was ich ein bisschen ulkig finde, also die Spitze muss erlaubt sein, was mir gar nicht aufgefallen ist in den letzten Wochen und Monaten und jetzt erst durch die Berichterstattung im Rahmen der Entlassung zu tragen kommt, ist die Tatsache, dass es offensichtlich Fanproteste gegeben hat gegen eben Matarazzo im Stadion. das mir ist überhaupt nicht aufgefallen, dass überhaupt Fans sind, geschweige denn, dass die auch noch protestieren. Das es wird hier dargestellt, als hätte das vernehmbare Wellen geschlagen, und auf mich bezogen war dem nicht so. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Das kann ich auch verstehen, und die Spitze ist definitiv erlaubt. Trotzdem muss ich sagen, die Entwicklung, die man in Hoffenheim sehen kann, und auch die Positionierung gegen Dietmar Hopp und gegen dieses ganze Konstrukt, dass sie sagen, die Fans sollen eigentlich mehr Mitbestimmungsrechte bekommen, und so wie es jetzt ist, ist das Konstrukt, ja, die sind nur deswegen überhaupt in der Bundesliga, weil es dieses Konstrukt gibt, aber sich dann mit einer gewachsenen Fangemeinschaft auch dagegen zu positionieren, finde ich erstmal löblich. Also das muss man erstmal sagen, hätte ich niemals gedacht, dass annähernd solche Strukturen überhaupt entstehen können bei diesem sehr künstlich hochgezogenen Verein. Und dann finde ich es aber eigentlich irgendwie auch cool zu sehen, dass das auch da greift. So, weil im Vergleich jetzt mal Leipzig genommen, da ist das gar nicht möglich, weil die Vereinsstrukturen gar nicht so gegeben sind, dass da gibt es irgendwie 12 Mitglieder, weil der Mitgliedsbeitrag, ich hätte jetzt fast gesagt, 1 Million beträgt, aber irre hoch, damit eben kein Mitglied sich das leisten kann. Dann finde ich das irgendwie eigentlich schon ganz cool, dass sich auch in Hoffenheim jetzt sowas entwickelt. Und wer weiß, ey, in 30 Jahren sprechen wir über die TSG Hoffenheim, denn juckt das niemanden mehr, wie diesmal in die Bundesliga geschafft haben, weil dann gehören die halt einfach dahin. Wenn die es bis dahin so geschafft haben, ist halt die Frage, ob sie es weiterhin so schaffen, wenn Dietmar Hopp als Geldgeber auf einmal nicht mehr da ist. Dann gucken wir mal, wie sich das da so entwickelt. Aber ja, die Fanproteste gegen den Trainer habe ich tatsächlich auch nicht so wirklich mitbekommen. Lediglich, dass es Anfang der Saison und sich das auch so ein bisschen durchzieht, dass wohl dieses ganze Konstrukt Hopp von den Ultras von Hoffenheim, krass auch, dass wir das jetzt mittlerweile sagen, Ultras aus Hoffenheim, dass die das gar nicht mehr so cool finden.
Ja, wir haben Hoffenheim heute, glaube ich, mitgebracht, oder? Im Rahmen von 3-9. Oder warte mal, täusche ich mich jetzt?
Nee, haben wir nicht.
Dann ist das ja wunderbar, dass wir jetzt hier über Matarazzo und Hoffenheim sprechen, weil dann findet das später keine Erwähnung mehr.
So ist es. Ich hab hier noch so ein paar Themen auf meiner Liste. Und das erste passt so ein bisschen in den Kontext Borussia Dortmund, weil es gibt neue Hoffnungen für Hummels. Der in AS Rom mittlerweile untergekommene Innenverteidiger mittleren Alters, würde ich sagen, oder eher schon im gehobenen Fußballeralter mit 35, hat neue Hoffnung auf einen Stammplatz, weil die Arie Ivan Juric, der aktuelle Trainer bzw. nicht mehr Trainer von AS Rom, das Projekt wurde nach 6 Wochen ad acta gelegt, und vielleicht wird das jetzt ja doch nochmal was mit der Renaissance des Mats Hummels in der alten Stadt Rom. Finde ich auch wild. Irgendwie, das ist so, gibt mir so ein bisschen Flashback Anfang 2000er Italien Serie A Vibes, weil die waren immer schon beim Trainerfeuern. Mittlerweile ist es in Deutschland auch, dass es schneller passiert, aber in Italien war das immer so ein richtiger Hot Seat, und das erinnert mich sehr in diese Zeit noch vor so 15, 20 Jahren zurück, weil nach 6 Wochen einen Trainer entlassen, das hat doch auch bei AS Rom, Rudi Völler war doch auch mal 6 Wochen nach seiner DFB-Karriere, war dann noch mal 6 Wochen auch Trainer bei AS Rom und hat dann gemerkt, oh Gott, nee, das ist mir alles viel zu stressig hier. Der Nationaltrainer war ja okay, aber jeden Tag hier, nee, das mache ich nicht.
Ja, ich musste auch lachen. Das ist original dann jetzt der kommende Trainer, von dem er noch nicht ganz versteht, wer es wird, wird Trainer Nummer 3. Und wir haben den 12. Spieltag.
Stabil, das ist ja Schalke-Vibes, ey.
Also das ist schon, ja, da weiß ich gar nicht, was ich da noch zu sagen soll. Das ist schon äußerst, äußerst schwierig. Aber ja, um es mit dem Aufhänger aufzunehmen, neue Chance für Hummels, gucken wir mal, ne? Also bisher.
Wir gucken uns das an, ja.
Bisher ist es ja wirklich überschaubar, was die Minuten angeht. Und das Einzige, was er wirklich zustande gebracht hat, war dieses Eigentor, an das man sich bis dato erinnert, weil viel mehr konnte er ja auch noch nicht zeigen aufgrund der Spielminuten. Wir drücken ihm die Daumen, dass er ein bisschen mehr auf dem Platz steht unter dem neuen Trainer und dass für die Roma auch ein wenig bergauf geht in der Serie A.
Ja, ist ja auch irgendwie verständlich, und Hummels hatte sich dazu auch selber schon geäußert. Das ist das Normalste von der Welt, wenn ein 35-Jähriger irgendwie keine Vorbereitung mitmacht und nicht mit einer Mannschaft trainiert, dass der erstmal ein paar Monate braucht, um wieder im Saft zu stehen. Das ist auch irgendwie normal. Von daher, ich drücke ihm die Daumen, dass es noch eine schöne Saison wird, weil eigentlich die Rahmenbedingungen sind top. 35-jähriger Innenverteidiger in der Serie A ist jetzt erstmal nichts Ungewöhnliches. Dann spielst du bei einem schönen Traditionsverein im Stadio Olimpico, lebst in Rom bei Gelato und Aperol.
Ja, könnte schlimmer laufen. Die Daumen
drücken. Ja. Es könnte schlimmer laufen, selbst wenn du nicht spielst. Who fucking cares? So, du bist Weltmeister, du bist deutscher Meister. Ist auch nicht so wichtig. Kümmern wir uns mal um andere Themen. Von Leuten, die jünger sind als Hummels und dennoch schon erfolgreiche Trainer in der Premier League. Manchester City hat die vierte Niederlage in Folge kassiert. Mhm. Und mit Schuld daran ist Fabian fucking Hürzeler, der mit Brighton so langsam sich da richtig schön das muckelig macht da oben oder den Top 5, Top 6. Und nach Rückstand noch zu Hause gegen Manchester City, also Man City hat auswärts gespielt, aber Hürzeler zu Hause mit Brighton, das Spiel dreht. Und ich glaube, wir hatten vor zwei, drei Wochen schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich mittlerweile meine Meinung zu Hürzeler revidieren muss. Und das bezieht sich aber rein aufs Sportliche, weil sympathisch ist er mir immer noch nicht. Aber ich muss einfach jetzt neidlos anerkennen, dass dieser vom FC St. Pauli geförderte Trainer ein guter ist. Weil ich glaube, so viele Leute schaffen diesen Sprung von zweite Liga Aufstieg in Deutschland zu Top-Niveau Premier League und Platz 6 nach 11 Spielen, 19 Punkte, Sieg gegen City. So viele Trainer würden das, glaube ich, nicht so einfach schaffen.
Nee, und also das ist jetzt nicht allein ein Stellungsmerkmal dafür, ob du ein guter oder schlechter Trainer bist. Aber jetzt speziell auf dieses Spiel bezogen, muss man ja auch sagen, hat er ein unfassbar goldenes Händchen, weil er die beiden Torschützen Joao Pedro und O'Reilly eingewechselt hat. Und die also jeweils ein Joker-Tor gemacht haben. Das spricht einfach für ein sehr funktionierendes Gefüge, für eine gute Rotation, die er drin hat, auch dafür, dass er die ganze Mannschaft, also den ganzen Kader mitzunehmen scheint. Und klar, jetzt kannst du natürlich argumentieren und sagen, im Erfolg fällt es auch den Trainerteams einfacher, alle mitzunehmen und sie davon zu überzeugen, dass es nicht eine Starting 11 gibt, sondern irgendwie einen ganzen Starting Kader. Brighton steht jetzt im Moment international mit 19 Punkten, sind sie auf Tuchfühlung, was Platz 2 und 3 angeht mit Chelsea und eben City, die sie jetzt ja geschlagen haben. Also das könnte spannend werden, wo die am Ende des Tages rauskommen. Also international ist auf jeden Fall drin, zumal in dieser Spitzengruppe, klar, mit Arsenal, Chelsea, City und Liverpool jetzt keine großen Überraschungen von 1 bis 4 platziert sind, aber zumal Nottingham da oben ja auch noch rumturnt auf Platz 5, punktgleich mit Brighton, und Platz 7 und 8 sind eben Fulham und Newcastle, was ergo bedeutet, dass Manchester United und Tottenham, die sortieren sich da weg. Ja, also das ist ja, oder auch ein West Ham, die ja letzte Saison eine vernünftige Runde gespielt haben. Die sortieren sich da eben weg, und von daher, wenn das vom Schnitt her ungefähr so bleibt, spielt Brighton am Ende irgendwas zwischen Euroleague und Champions League Qualifikation.
Champions League wäre krass.
Ja, das wäre krass.
Das traue ich dir nicht zu. Dafür sehe ich dieses Jahr auch Chelsea dann. Wir haben ja viel über sie gelacht im Sommer, aber es scheint am Ende doch Hand und Fuß zu haben bisher. Liverpool viel zu stark, Man City wird sich auch fangen, die werden natürlich Champions League spielen und auch Arsenal. Da ist die Konkurrenz schon krass, und wir müssen natürlich auch schauen, was macht Manchester United mit dem neuen Trainer, den sie von Sporting Lissabon weggesnackt haben, so mitten in der Saison. Ist auch einfach maximal dirty, ne? Sporting Lissabon jetzt auch irgendwie in der Champions League 4-1 gegen City gewonnen, sind in der Liga super gut, alles läuft wie geschmiert. Dann kommt ein Angebot, und da muss man halt einfach sagen, Manchester United ist halt immer noch einer der größten Vereine der Welt. Kann ich auch irgendwie verstehen, aber ist natürlich für die viel, also einfach sehr, sehr bitter. Aber ja, Amorim übernimmt ab heute. Der hatte noch eine kurze Übergangsphase, beziehungsweise Manchester United mit Ruud van Nistelrooy. Der hat jetzt auch, glaube ich, aus 4 Spielen 3 Siege geholt. Also das ist schon jetzt ein Aufwärtstrend zu erkennen. Mal gucken, wo der die am Ende der Saison hinführt. Aber ja, Brighton, selbst international, ist für die ja jedes Jahr ein Erfolg. Ich glaube, die haben ja auch schon mal international gespielt, oder spielen es dieses Jahr. Finde ich krass zu sehen, wie die sich in der Premier League jetzt auch etabliert haben mit ihrem doch ein wenig unkonventionellen Management-Ansatz, was so Spieler angeht, so da wirklich so dieses Business draus zu machen, Spieler noch früher zu scouten, zu kaufen und eigentlich mit so einem Versprechen, dass die irgendwann mal für sehr viel Geld verkauft werden können. Bisher funktioniert das sehr gut. Bisschen anderes Modell als FC Chelsea oder andere Vereine es fahren. Bisher sieht das eigentlich ganz gut aus. Freut mich auch, das zu beobachten. Und wenn die am Ende dann wieder international landen, ist das doch schon ein großer Erfolg für Fabian Hürzeler.
Yes. Ich habe ein Thema, das auch aus der Premier League kommt, noch zumindest. Von daher macht das hier vielleicht Sinn. Hast du mitbekommen, was sich jetzt rund um Jürgen Klopp ereignet hat?
Nein. Hat er einen neuen Werbepartner?
Nee.
Einen der Nummer 36?
Nee, es geht vielmehr um Vergangenes, nämlich um Vergangenes aus seiner Zeit als Liverpool-Coach. Und zwar wurde jetzt der Schiedsrichter, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, Coote, suspendiert. David Coote. Der hat Liverpool, wie die meisten Schiedsrichter, regelmäßig gepfiffen. Und jetzt kursieren eben in den sozialen Medien Videos, in denen der gute Referee nicht nur Jürgen Klopp persönlich beleidigt als, und das ist noch das geringste Übel, arrogant, sondern auch als Lügner. Das bezieht sich wiederum auf eine Geschichte, die sich vor ein paar Jahren ereignet hat, als es in einem Spiel einen Video Assistant Referee Einsatz bezüglich eines Elfmeters gab. Das war alles ein Riesendrama, was sich auch dann in die Öffentlichkeit getragen hat. Klopp war da auf jeden Fall nicht zufrieden und dann heißt es weiter in diesen Handyvideos, dass auch wir Schiedsrichter, also er meint sich und sein Gespann in dem Fall, die, wie sagt man, Scousers hassen. Das ist so eine Bezeichnung für Leute, die aus Liverpool kommen. Es ist nicht mal eine Beschimpfung, sondern es ist einfach, so nennen sich die Einheimischen in Liverpool oder nennt man die Einheimischen in Liverpool. Und in einem weiteren Video sagt er dann auch dem Kameraführenden, dass dieser erste Clip auf gar keinen Fall an die Öffentlichkeit geraten darf und mit niemandem zu teilen ist. Daumen hoch, das hat richtig super geklappt. Ja, das Ding ist jetzt überall. Und ja, das ging auch recht schnell, denn der Knabe ist jetzt suspendiert. Ja, also das Ding ist schon mal durch. Da habe ich mir natürlich den Spaß nicht nehmen lassen, auch mal zu gucken, was wiederum diese Entscheidung mit den Fans macht. Und wie so vieles im Leben, lieber Lutz, hier scheiden sich ja mal wieder die Geister und streiten sich die Gelehrten. Die eine Hälfte findet es absolut richtig, die andere Hälfte sagt, was soll das? Der hat nur seine Meinung gesagt. kannst du dir vorstellen, ja, wo die herkommen, die Fans. Wahrscheinlich aus Manchester United, aber egal. Das hat sich ereignet und das finde ich dann doch irgendwie bemerkenswert, weil die Ära als Trainer von Jürgen Klopp in der Premier League ist ja nun mal zu Ende, wenn auch offiziell noch nicht abgelöst durch die neue Aufgabe, die beginnt ja erst nächstes Jahr. Fand ich das jetzt mit dieser Zeitverzögerung dann doch spannend, aber das hat sich der liebe David auch selber zuzuschreiben, ganz offensichtlich.
Ja, und in so einem Fall, Schiedsrichter müssen in erster Linie unparteiisch sein, deswegen nennt man sie auch die Unparteiischen, und da kann man halt seine Meinung nicht frei äußern, das ist halt part of the job, und da verstehe ich auch die Leute nicht, die dann meinen, ja nee, das ist halt Meinungsfreiheit. Ja, die herrscht, aber dann kannst du vielleicht halt nicht auf diesem Level Schiedsrichter sein. Dann musst du halt in den Pub gehen und ein Pint saufen und dann kannst du jeden Tag sagen, wie sehr du die Scousers hast oder wie blöd du die findest, aber dann kannst du vielleicht halt nicht den FC Liverpool in der Premier League pfeifen und dann dementsprechend finde ich es auch in Ordnung, jemanden zu suspendieren und erstmal zu gucken, was hat es damit auf sich. Ja, selten dämlich halt, ne? Sich da ablichten zu lassen, filmen zu lassen, wenn man sowas sagt, da muss man dann noch ein bisschen an den Verstand appellieren und fragen, was machst du da, Junge? Aber gut, ist tatsächlich an mir vorbeigegangen, habe ich nicht mitbekommen, aber gucken wir mal, wie sich das entwickelt, finde ich erstmal interessant.
Ja, das als kleines Premier League-Schmanker meinerseits. Sonst natürlich nur ganz kurz erwähnt, Newcastle hat mal wieder gewonnen, souveränst, 3-1. Schön an der Stelle. Ansonsten gibt's von der Insel, von meiner Seite aus, nichts mehr, was es sich unbedingt zu beleuchten lohnt.
Von meiner Seite auch nicht. Ich habe noch mal einen Blick nach Frankreich geworfen.
Ach du meine Güte.
Du
meinst es aber auch ernst.
Ja, ich habe mir einfach ein paar Ergebnisse angeguckt und so gedacht, so, ja krass, jetzt wo Paris Saint-Germain ohne Mbappé und Neymar ist, ist mir der Verein noch viel egaler als vorher. Das war so meine Quintessenz aus diesem kurzen Schwank nach Frankreich. Und weiterhin gut dabei, Adi Hütter und die Monegassen. Die sind weiterhin gut unterwegs, haben am Wochenende mal wieder gewonnen. Aber ja, Paris ist natürlich Erster, aber hab mir einfach mal so die Startelf angeguckt und muss sagen, die haben ordentlich an Glanz eingebüßt. Wir hatten das ja auch schon mal mit Juventus Turin, dass die einfach schon deutlich namhaftere Startelfs hatten in den letzten Jahren. Und bei Paris, ja, wenn da jetzt eben so ein Mbappé fehlt, da sind natürlich viele jüngere Spieler dabei, die jetzt dann in den nächsten Jahren noch den nächsten Schritt machen werden. Und natürlich haben die immer noch sehr, sehr gute Spieler. Aber das ist jetzt nicht mehr das Paris von vor 5, 6 Jahren, wo du wirklich eigentlich eine Weltauswahl da auf dem Platz hattest. Da gucke ich gerne mal am Ende des Jahres, wo die in der Champions League so landen werden, wie weit die es schaffen mit diesem Kader, ohne dann die ganz großen Stars, weil das Neymar da jetzt das große Aushängeschild war, das steht, glaube ich, außer Frage. Und bisher sieht es auch gar nicht so gut aus in der Champions League mit 4 Punkten aus 4 Spielen. 3-5 Tore, das ist alles andere als überragend. Das hat ja fast schon RB Leipzig-Vibes. Mal gucken, wie sich das für Paris entwickelt. Und dann habe ich noch ein Thema, bevor wir gerne zu den Spielen, die wir uns rausgepickt haben in 3 aus 9, kommen können. Mhm. Der DFB-Kader. Wir sind mal wieder mitten in einer Länderspielpause. Morgen oder übermorgen, ich lusche noch mal kurz in den Kalender der Nationalelf, wann das erste Spiel ist. Oh gut, nee, Samstag erst. Samstag und der 19. ist was für ein Tag? Dienstag. Samstag und Dienstag spielen wir. Wir spielen endlich mal wieder gegen Ungarn.
Ja, Mensch, Lukas. Das hatten wir ja längst, das haben wir wirklich lange nicht mehr.
Wir haben 4 Wochen nicht gegen Ungarn gespielt, ey. Jetzt aber schnell. Und es gab ein paar Neulinge in der DFB-Elf, die nominiert wurden. Oder was heißt Neulinge? Wurde Ortega schon mal nominiert? Oder? Nee, ne? Und der hat logischerweise dann auch noch nicht gespielt. Ich dachte, er wäre vielleicht einer von denen gewesen, die schon mal nominiert wurden, aber noch nicht gespielt haben. Ortega ist dabei und Felix Metscher ist ebenfalls nominiert worden. Ich glaube, das waren die einzigen beiden Neulinge, oder?
Du, ich glaube schon. Ich war mit der Liste der Verletzten eher beschäftigt, wo ja irgendwie Würz und Musiala und Stiller jetzt drauf gelandet sind. Da war ich hängen geblieben und habe mir dann eher die Frage gestellt, wen hat er denn jetzt noch? Wen kann er ja noch aus dem Hut zaubern? Nachdem ja im letzten Spiel schon Leveling aus dem Hut gezaubert wurde, der dann auch gleich mal eindrucksvoll das runde Leder in die Maschen gedroschen hat. Mal gucken. Soll der Felix doch mal einen machen jetzt gegen Ungarn?
Also muss ja, also hier, ich bin jetzt gerade auf der Seite des DFB vom offiziellen Kader für die Länderspiele in der Nations League 16. und 19. November. Wieso steht hier jetzt? Ah ja, doch, Samstag ist der 16. Ja, macht Sinn, sorry. Und da ist Musiala noch dabei und auch Stiller, aber gut, die können natürlich spontan.
Ja, die sind ja auch nicht schwer verletzt, sondern die sind eher mit einem Zwicken und einem Zucken und einem Krämpfchen von ihren Clubs mit angereist, genau. Aber es klingt ehrlicherweise so, als würden die jetzt nicht unbedingt direkt verheizt werden.
Ja, das ist ja auch in Ordnung. Also,
wenn die Clubs auch was anderes sagen, kannst du mir nicht erzählen. Also die werden bei sowas, dann gibt es immer einen schönen kleinen gelben Schein dazu. Dem wird dem Jamal in seine wird er in seinem kleinen Scout for You Rucksack mit reingesteckt. Viel Spaß beim Julian, aber denk dran, sag dem, dass du Schnupfen hast. Ne? Also kannst du mir aber mal glauben, glaube ich fest dran.
Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei Länderspielen gegen Ungarn und Bosnien, da muss auch die 1B-Elf das hinbekommen. Da kann man auch schon mal gucken, wie schlagen sich die vermeintlichen Reservisten, die nachrücken würden. Die haben Bock, hat man bei Leveling gesehen. Leute, die eine neue Chance bekommen, Leute, die wieder dabei sind, so wie Serge Gnabry, die werden sich die Hände reiben, dass sie jetzt wieder spielen und Leistungen zeigen können, sich beweisen können, sich festspielen können. Von daher, ja, das sollte schon klappen. Ich freu mich richtig doll für Robin Gosens.
Ja,
jedes
Mann.
Mal, wenn ich nach Italien schaue und sehe, dass die Fiorentina schon wieder gewonnen hat, jetzt wieder im DFB-Dress, für den Jungen freue ich mich richtig. Das hat mir richtig wehgetan, sein Auszüge aus seinem Interview zu lesen, wie er meint, er hat wirklich aufgelegt nach dem Anruf von Nagelsmann, dass er nicht dabei ist und hat einfach wirklich nur geweint. Und es hat ihn richtig den Boden unter den Füßen weggerissen. Dann auch noch die die schwere Zeit für ihn und seine Familie in Berlin. Also das, ich fand das wirklich herzerreißend, weil der Typ ist einfach sausympathisch.
Super authentisch.
Verfolgt man ja authentisch. Das ist einfach ein richtig guter Typ und für den freut es mich jetzt sehr, sehr doll, dass der hoffentlich auf den nächsten WM-Zug, oh Gott, das ist auch noch ganz schön lang hin und der Junge ist auch schon 30. Ja gut, 32 für einen Linksverteidiger, das passt schon. Da drücke ich ganz doll die Daumen jetzt schon, noch knapp 2 Jahre vor der WM, dass er auf diesen Zug mit aufspringen kann und am besten, ganz ehrlich, Florenz in der Champions League will ich mal wieder sehen. Ich möchte das gerne beobachten.
Zuletzt mit Franck Ribéry gefühlt, ne?
Waren die in der Champions League?
Weiß ich nicht, aber das ist ja so gefühlt. Wann waren sie das letzte Mal in der Champions League? Frage ich mal andersrum.
Florenz, Champions League. Hier wird noch live gegoogelt.
Das kann selbst Google nicht. Was? Jemals? Wann?
Pokalhistorie bin ich hier. UEFA Champions League Qualifikation.
Ja,
das heißt,
das zählt.
Ah ne, hier, guck mal, Achtelfinale. Hört. 09-10.
09-10.
Also 15 Jahre ist es her, dass sie das letzte Mal in der Champions League gespielt haben, beziehungsweise 14 Jahre, weil die sind ja ins Achtelfinale gekommen. Das heißt, 2010 standen sie sogar gegen den FC Bayern im Achtelfinale, haben das Hinspiel gewonnen, Rückspiel verloren.
Okay.
Das ist also noch gar nicht, aber ja, gefühlt ist es schon.
Okay, Ribéry war natürlich ein Eckchen später da, irgendwie 18, 19, 20, glaube ich so, aber gut. Spannend.
Da haben noch so Größen wie Gilardino und Jovetic bei Florenz gespielt.
Oh, stark, ein Drittel der Büffelherde, schön.
Montolivo, ja, richtig starke Truppe.
Das
Jovetic, der Wandervogel.
Das können wir uns ja nochmal reinbuchen, falls wir nochmal irgendwie, was bist du für ein Wappen machen, dann können wir uns ja mal die Fiorentina reinbuchen.
Ja, finde ich gut. Aber Ribéry, du hattest nicht ganz unrecht bei letzten Champions-League-Auftritt der Fiorentina, weil Ribéry stand auf dem Platz im Rückspiel bei den Bayern, zusammen unter anderem vorne mit Gomez, Robben und Müller. Gott, ey, da waren die aber auch alle in der Prime.
Junge,
ne?
Back in the days, cool.
Da waren die richtig stark, die Jungs.
Das war ungefähr die Zeit, stark, als Arjen Robben sich noch gegen ein damals prunkvolles Manchester United entschieden hat, nach einer Ecke eine Direktabnahme im Old Trafford ins Netz zu knallen, ne? Ja.
Ja, guckt euch das, falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das Tor an. Und das Tor alleine ist schon beeindruckend. Wenn du aber das ganze Spiel plus Verlauf, Hinspiel und dann Rückspiel siehst, wenn ich dieses Tor sehe, ich krieg instant Gänsehaut, komplett, weil die lagen, glaube ich, im Hinspiel gab's haben
noch
sie
die Hinspiel-Rückspiel-Torregelung.
Ja, genau. Und dann war das, glaube ich, das zweite. Ich weiß gar nicht, ob das der Ausgleich war oder sogar die Führung, nee, aber
ich glaub,
es war wirklich 2-1, unfassbar.
Ja,
ja, unfassbar knappes Ergebnis in Hin- und Rückspiel. Und dann nagelt er dieses Ding nach einer Ecke direkt rein. Guckt es sich auf YouTube an, werdet ihr bestimmt finden und könnt einen kleinen Ausflug zurück in die Welt des kleinen Arjen Robben machen. Lukas, wir machen jetzt erstmal einen Ausflug in 3 aus 9, würde ich sagen.
Ja, das klingt doch vernünftig.
Klingt vernünftig. Wir haben 3 Spiele in unserem kleinen Scout-Rucksack mit so einem Klettverschluss-Portemonnaie. Da ziehe ich jetzt diese Liste raus und als allererstes sehe ich das Spiel Bochum gegen Leverkusen.
Jo.
Du machst es natürlich wieder chronologisch. Bochum gegen Leverkusen und Dieter Hecking ist einfach, er muss irgendwas Magisches, muss er machen, weil wir haben, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen, wann wir das nächste Mal mit einem Punktgewinn der Bochum immer rechnen und so schnell haben wir das nicht kommen sehen, weil es ist tatsächlich gegen den amtierenden deutschen Meister ein Punkt zu Hause rumgekommen, wenn auch spät, aber letzte Woche haben wir hier noch über eine 7-2-Klatsche gesprochen und jetzt holen sie auf einmal einen Punkt gegen Leverkusen. Wie ist es, ich frage ganz journalistisch, investigativ, wie ist es dazu gekommen, Lukas?
Boah, erstmal muss man natürlich jetzt auch wieder in guter alter Demut sagen, Dieter Hecking hat uns voll die Backpfeife verpasst. Ja, also dieses Meme, wo er so eine Basecap anhat, Auf King. Der steht King oder Dieter Heck King.
Das ist so gut.
Das ist so gut. Das sagt alles und das ist quasi in our face, weil wir, wie du ja gerade richtigerweise nochmal zum Besten gegeben hast, überhaupt nicht mit einem Punkt gerechnet haben, schon gar nicht gegen Leverkusen und eigentlich überhaupt gar nicht mehr in diesem Kalenderjahr. Also wir ziehen selbigen Hut, nur ohne King, sondern mit Loser drauf, vor Dieter. Wie ist es dazu gekommen?
Kurz noch, bevor wir in die unsere fachmännische Analyse gehen. Richtig geiles Meme. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es Wumms oder was anderes war. Die Aussage von dem Schalke-Trainer: Ich kann nicht zaubern, ich bin kein Harry Potter.
Ja.
Und dann das nächste Bild, Dieter Hecking mit seiner kleinen, runden Harry-Potter-Brille, fand ich sehr gut. Weil, Bochum hat anscheinend einen Zauberer eingekauft, der direkt einen Punkt gegen den Meister holt, fand ich ein starkes Meme.
Ja. Wie ist es dazu gekommen, hast du gefragt? Und ich weiß es nicht. Aber nein, also es ist so, Bochum hat tatsächlich mit dem Herz in der Hand versucht,
und der Leidenschaft im Bein.
Genau, irgendwie mitzumachen. Das Spiel ist 1-1 ausgegangen, nachdem Leverkusen 1-0 geführt hat zur Pause. Torschütze Patrick Schick nach Vorlage von Flo Wirtz. Und das war ja, also das heißt ein Eiertor, aber da hat der Innenpfosten auf jeden Fall mindestens mal 50% auf dem Konto, was dieses Tor angeht. Und Bochum gleicht sehr spät aus, um nicht zu sagen in der 89. Minute, durch Koji Miyoshi, der eingewechselt wurde. Ich finde auch übrigens, das mal am Rande, sein kleines Profilfoto beim Kicker, ganz überragend.
Das ist süß.
Ja, das ist ein bisschen süß. Also wenn man das so, wenn man nicht draufklickt, sondern das, also nicht reinzoomt, sondern das einfach so im Scrollen anguckt, dann denkt man, ach, du ahnst es nicht, das ist irgendwie so ein 48-jähriger Großmeister der japanischen Töpferei und dann klickst du drauf und dann lächelt er dich da einfach so an mit seinen 27 Jahren und denkst du so, ach, das ist schon mal ein netter Kerl. Keine Ahnung, wo der eigentlich herkommt. Aber der
aus Kawasaki.
Genau, aus Japanesen und der hat auf jeden Fall ein Wahnsinns-Torjubel hingelegt, da würde sogar Thomas Müller vor Neid erblassen. Das war nämlich völlig unkoordiniertes Rumgewedel und Gefliege. Herrlich, also allein dafür würde ich gerne schon nochmal das ein oder andere Tor von diesem guten Koji sehen. Und das Ganze mal irgendwie versucht herzuleiten, anhand der Zahlen. Leverkusen war erschreckend harmlos. Die haben viel Ballbesitz gehabt, die haben eine gute Passquote hingelegt. Also mit viel Ballbesitz reden meinen wir 71%. Das Konzept von Dieter Hecking war klar, tief stehen, wenig Ballbesitz haben, auf Konter- und Umschaltspiel. Hat auch entsprechend gewechselt, unter anderem ja auch den Torschützen eingewechselt. Und Leverkusen war so ein bisschen, wie soll ich sagen, brotlose Kunst im letzten Drittel, trifft es, glaube ich, ganz gut. Hofmann, Totalausfall, Schick hat seine Aufgabe gemacht, Wirtz wie immer der einzige Aktivpfosten. Oh, nicht.
Der Aktivpfosten. Finde ich gut.
Oh Gott.
Finde ich gut. Finde ich einen schönen freudschen Versprecher, werde ich etablieren.
Um Gottes Willen. Aber die Leistungsträger, vor allen Dingen der letzten Saison, ein Tah, ein Frimpong, ein Grimaldo, auch ein Hofmann, selbst ein Radecki hinten drin. Puh, die haben einfach ein richtig mieses Spiel gezeigt. Und ich stelle mir tatsächlich die Frage, um deine Frage selbst zu beantworten, wie ist es dazu gekommen, warum ist das so? Und da müssen wir jetzt mal vom Spiel weggehen, auf die Saison von Leverkusen gucken. Das, also gefühlt das, was letzte Saison zum Erstaunen aller richtig gut funktioniert hat, nämlich diese Rotation, funktioniert nicht diese Saison. Punkt zwei, das, was letzte Saison funktioniert hat, diese Last-Minute-Leverkusener, die auch Spiele, die eigentlich nicht richtig gut waren, trotzdem in ein güldenes Licht gerückt haben, funktioniert diese Saison nicht. Und Punkt 3, und jetzt mache ich mal so ein Thema auf, was letzte Saison einmal ganz kurz aufging, ist Xabi Alonso gefühlt gedanklich ja jetzt doch schon weg, Fragezeichen. Also irgendwie sind das so zwei, drei Komponenten, die schwingen bei mir jetzt jedes Mal mit, wenn ich mir diese Leverkusen angucke. Und am meisten muss ich sagen, ist es die Rotation. Die funktioniert einfach nicht diese Saison bisher.
Ja, die Selbstverständlichkeit, die sie sich in der letzten Saison erarbeitet haben, und das war, man muss es fast sagen, vom ersten Spieltag an, mit dem Ausgleich oder mit dem Unentschieden in München, mit den späten Siegen gegen in anderen Spielen, das war irgendwie von Anfang an, lief das einfach. Es lief wirklich. Egal, wer gespielt hat, dann verlierst du relativ schnell einen Boniface. Erst mit Verletzungen, dann verlierst du im Winter 3-4 Spieler, die zum Afrika-Cup fliegen. Und dann merkst du es aber nicht. Es geht einfach weiter. Die Maschine war bis dahin richtig gut geölt bis zum Januar. Und die haben einfach so durch die Bundesliga, sind sie einfach weiter durchgeflügt und durch die Euroleague, durch den DFB-Pokal. Und ist ja auch irgendwie verständlich, dass wenn du Meister, Pokalsieger bist, du hast ein Finale gespielt, was du klar verloren hast, dass da jetzt erstmal so ein vielleicht so ein kleines, jetzt atmen wir mal kurz durch, dass das kommt. Und wenn du dann dementsprechend, so wie sie jetzt in der Saison gestartet sind, wo du vielleicht manchmal ein richtig schwieriges Spiel hattest und dann das Ergebnis nicht stimmt, dann hast du diese Selbstverständlichkeit natürlich auch nicht. Das ist etwas, was sie sich, wie gesagt, letztes Jahr total erarbeitet haben, und dann irgendwann konnten die auch einfach nicht mehr verlieren. Die haben es einfach gar nicht mehr geschafft, auch wenn sie es aktiv gewollt hätten wahrscheinlich. Mhm. Da ist immer noch mal ein Tor rausgepurzelt, manchmal auch gerne zwei in der Schlussphase. Ich glaube nicht, dass Xabi Alonso schon mit den Gedanken woanders ist. Und bisher ist es ja auch kein schlechter Saisonstart. Also die haben natürlich das ein oder andere Mal zu viel unentschieden gespielt, aber am Ende ist es bisher nur eine Niederlage. Ja, es sind 9 Punkte auf die Bayern, die dieses Jahr aber auch raketenmäßig in die Saison gestartet sind. Von daher.
Aber das ist genau der
zu
Punkt.
Zu früh, um da jetzt. Ja.
Ey, also sorry, aber es passt gerade sehr gut. Das ist genau der Punkt. Wir sind jetzt am 10. Spieltag und ich finde es wahnsinnig spannend, weil wir zu dem gleichen Zeitpunkt, ich glaube Spieltag 8 oder 9 war es letztes Jahr, haben wir über die Leverkusener gesprochen und gesagt, boah, das ist jetzt so ein Zeitpunkt in der Saison, der ist so eine kleine erste Weichenstellung und du kannst jetzt diesen Schwung mitnehmen und ein Titelkandidat werden oder du lässt es bleiben. Und das ist jetzt wieder so. Und ich finde es wahnsinnig spannend zu betrachten oder darauf zu achten, was Leverkusen jetzt mit dem Rest dieser Saison vorhat. Denn es sind 9 Punkte auf die Bayern. Und wenn du mich fragst, dann ist das jetzt in den Köpfen der Leverkusener auch schon fast gleichzusetzen mit, alles klar, Meisterschaft ist hiermit abgehakt. Das wird nichts mehr. Und mit diesem kleinen zarten Pflänzchen als Gedanke musst du jetzt die nächsten 2 Drittel der Saison spielen. Und das finde ich einfach auch für den Kopf eine wahnsinnig schwierige Aufgabe. Denn ganz Leverkusen inklusive Trainer sind ja aus der Saison raus und in die neue rein mit der Überschrift, das haben sie ja auch wortwörtlich selbst so gewählt, meine Mannschaft ist noch hungrig und hat noch nicht genug, sie will noch mehr. Und das bezog sich explizit nicht nur auf die Champions League, was man ja hätte unterstellen können, sondern es bezog sich auf das nationale und internationale Geschäft. Also es war ganz klar, wir wollen wieder um den Meistertitel mitspielen, wir wollen wieder den DFB-Pokal versuchen zu holen und vor allen Dingen wollen wir natürlich auch den Lohn in der Champions League, einfach nicht mit einem Titel, aber das war schon relativ klar artikuliert. Das hat niemand als glücklichen Zufall abgetan, dass man letzte Saison Doublesieger wurde. Und
ja,
ne?
Und im schlimmsten Fall, wir haben heute den 11.11., am 3.12. ist das Achtelfinale im DFB-Pokal gegen Bayern in München.
Ist der erste Titel weg?
Im schlimmsten Fall ist da der erste Titel offiziell weg. In der Champions League brauchen wir jetzt nicht drüber sprechen, dass die irgendwie Richtung Finale anpeilen, da sich einfach andere Clubs natürlich logischerweise viel weiter vorne, unter anderem die Bayern und Barcelona ganz stark dieses Jahr. Real Madrid ist Real Madrid. Die sind immer Top 4 Kandidaten. Das heißt, ja, im blödesten Fall gehst du in die Winterpause und weißt, dieses Jahr Titel wird's auf jeden Fall nicht, Vollfokus auf die Champions League Qualifikation. Ja, also finde ich gar nicht so unrealistisch, dass das in den nächsten Wochen sich schon rauskristallisiert, weil ich sehe Leverkusen, wenn ich mir die aktuellen Leistungsstände der beiden Teams angucke, sehe ich die in München nicht gewinnen.
Nein, und das ist ja genau auch, also das ist ja Teil der Wahrheit, dass das eine die Tabelle ist und die Punkteausbeute und das andere die Art und Weise. Und da merkt man ja schon deutlich, dass das schon auch in Ordnung ist so. Denn das ist jetzt so ein bisschen die bereinigte Wahrheit, ne?
Alleine das Torverhältnis von Bayern versus Leverkusen.
Ja.
Plus 26 zu plus 5.
Ja.
So.
Ja.
Also da siehst du schon, wer wie in die Saison gestartet ist. Wie gesagt, Bayern wirklich raketenmäßig. da geht, funktioniert gerade einiges. Jetzt kommt vielleicht sogar auch noch so ein Palinja in Schwung, weil er jetzt ran muss aus Verletzungsnöten. Jetzt kommt ein Goretzka auf einmal wieder in die Verlosung und startet auch mal ein Spiel. Ja, im blödesten Fall, wie du gerade schon gesagt hast, weiß Leverkusen ab Start, Rückrunde eigentlich, es geht nur noch um die Champions-League-Qualifikation und ansonsten ist die Luft im Vergleich zum letzten Jahr, wo sie überall noch in der Verlosung waren, bis ganz spät in die Saison und dann ja auch zwei Titel eingefahren haben, das wird nicht zu wiederholen sein. Und das ist hart, das zu schlucken, aber
ja, und das macht.
Also ich habe ja vor der Saison auch noch gesagt, um den Gedanken noch kurz zu Ende zu führen, ich habe ja vor der Saison auch gesagt, ich glaube, dass sie den Meistertitel wiederholen können. Da bin ich jetzt schon meilenweit wieder von entfernt. Nicht, weil Leverkusen nicht gut ist, sondern weil Bayern dieses Jahr wieder so viel stärker ist als letztes Jahr. Mhm. Weil wenn jetzt die Bayern nicht wären, dann hätte Leverkusen 4 Punkte Rückstand auf Leipzig und dann wäre alles okay. Ja, aber die Bayern sind nun mal da und die sind wieder da, wo sie hinwollen und hingehören. Ungeschlagen mit 26 von 30 möglichen Punkten und wie gesagt ein Torverhältnis von plus 26. Die werden dieses Jahr, so wie Leverkusen das letztes Jahr gemacht hat, werden die eine sehr, sehr fabelhafte Saison spielen und ich wahrscheinlich am Ende sind das wieder plus 10, plus 12 Punkte, die Bayern da hat.
Ja, also genau so sehe ich es ehrlicherweise auch kommen. Und was ich noch ergänzend, und dann gehen wir gern zum nächsten Spiel, sagen möchte, ist, dadurch, dass du jetzt eben nicht Woche für Woche darüber redest, wie toll du Fußball spielst und wie nah du dran bist, den nächsten Titel zu holen und wie außergewöhnlich es ist, dass du das Last Minute Leverkusen bist. Dadurch machst du ja jetzt auch Türen auf oder öffnen sich Räume für andere Diskussionen. Und das meine ich eben. Ne? Es wird jetzt langsam angefangen zu überlegen, ja, was ist denn jetzt mit Xabi Alonso? Geht er jetzt zu Real Madrid? Oder Jonathan Tah? Also das Ding ist ja jetzt schon wieder aufgegangen, weil er eben schon die Transferposte des diesjährigen Sommers war. Und das wird einfach viel Raum einnehmender sein, auch jetzt im Winter. Das Thema wird wieder aufgehen und es gab ja auch selbige Themen letztes Jahr in den Transferperioden oder unterjährig und da haben das alle sofort weggelächelt. Nicht nur die Leverkusen, sondern auch alle Fans in der Bundesliga, weil sie wussten, komm ey, hier gibt's gerade größere Ziele und andere Themen, über die es sich zu reden lohnt. Und das, da kommen jetzt einfach ein paar andere Komponenten zueinander.
Wird nicht helfen, wenn du aus dem DFB-Pokal rausgeflogen bist und in der Champions League irgendwo im Mittelfeld liegst und erstmal durch die Zwischenrunde noch durch musst im Januar und dann vielleicht schon einen richtig harten Brocken im Achtelfinale hast. Ja, es trägt alles nicht dazu bei, dass das Umfeld Trainer, Posten, Leverkusen, Besetzung mit Xabi Alonso ab nächsten Jahr oder für nächstes Jahr auch noch, dass das so gesichert ist, sehe ich ähnlich. Aber das sind bisher nur Spekulationen. Aktuell ist noch alles drin. Vielleicht überraschen uns die Leverkusener und schießen die Bayern 3-0 in der Allianz Arena ab. Holen jetzt nur noch Siege in der Champions League und Xabi Alonso verlängert seinen Vertrag bis 2034 im Winter. Wir wissen das alles nicht. Der Fußball ist ein Zirkus, den wir gerne zugucken. So wie wir auch das getan haben bei der Partie Stuttgart gegen Frankfurt. Und das ist ab aktuell wirklich ein Zirkus, weil die haben da zwei wunderbare Dompteure vorne im Sturm, die Ekitike und Mamouche heißen. Und die haben wieder ihre Aufführung durchgezogen. Es war wieder erfolgreich und sah sehr lange sehr deutlich aus. Wurde dann hinten raus doch nochmal knapp, war ein wildes Spiel. Und das soll hier direkt erwähnt werden. Omar Mamouche hat etwas geschafft, was vor ihm nur sehr, sehr wenige Spieler weltweit im Fußball historisch überhaupt jemals geschafft haben. Er ist da im illustren Kreis mit Leuten wie Lionel Messi und Christian Fuchs. Und zwar drei Freischusstore in drei aufeinanderfolgenden Spielen zu schießen. Und da muss man wirklich sagen, er ist leider Rechtsfuß, sonst wäre es natürlich noch geiler gewesen, wenn er ebenfalls Linksfuß gewesen wäre, weil Christian Fuchs für mich deutsche Messi.
Oh Gott, wow. Also, keine Ahnung, wo das jetzt herkommt, ich weiß auch nicht, was ich damit anfangen soll. Ich finde,
ist ja auch nicht mal ein Deutscher, ist Österreicher, fällt mir gerade auf.
Aber das ist ja egal, hat ja in der Bundesliga gespielt. Ich finde, das war eins der wahrscheinlich sogar geilsten Spiele der Saison, auch wenn wir noch gar nicht wissen, wie die Saison weiter verlaufen wird. Das hat richtig krass Bock gemacht. Und ich muss auch sagen, jein. Also es war lange Zeit eine klare Nummer. Nicht bis zur 30., 35. Minute. Die Stuttgarter waren die viel bessere Mannschaft im ersten Drittel dieses Spiels, haben aber einfach ihre Chancen nicht in Tore ummünzen können. Alleine Demirovic hatte auf die 99
Grüße
Minuten,
gehen raus.
Ja, Grüße gehen raus. Auf die 99 Minuten, ja, wie er selber sagt, eine absolut realistische Chance auf einen Hattrick. Ich finde es bemerkenswert, dass der Spieler, der selber sagt, ich hätte hier heute locker einen Hattrick machen können, 8 Punkte bei Kickbase bekommt. 8 Punkte.
Ja.
Aber das
war cool. Elfmeter verschossen,
ja, ja.
Knallt halt rein.
Ja, es knallt rein, weiß ich ja, aber trotzdem. Und dann wuchtet Ekitike den Eckball von Marmoush mit dem Halbzeitpfiff in die Maschen und dann wird es ein anderes Spiel und dann bin ich komplett bei dir. Zündet Frankfurt den Turbo, rastet völlig aus, trifft dann auch innerhalb von 15 Minuten nach der Pause zum 2 und 3-0. Und dann kommt Stuttgart ja trotzdem nochmal ran, in Person von Wagnermann und Woltemade. Und ja auch Chris Führig, muss man sagen, der in der 99. Minute zum 3-3 Ausgleich, zum vermeintlichen, die Cannstatter Kurve fliegt komplett einmal durch ganz Stuttgart. Also ist das Dach völlig abgeflogen. Und dann kommt der Video Assistant Referee und sagt, da war doch noch dieser Riese, Woltemade, der ist doch irgendwie 2,99 Meter oder so, da war doch noch eine Fußspitze dran. Einkassiert. Das war ein richtiger Heartbreaker. Aber es war ein saugeiles Spiel.
Ja, bitteres Ende für die Stuttgarter auf jeden Fall. Wenn du dich so zurückkämpfst, dann willst du natürlich diesen moralischen Erfolg, auch wenn es in Anführungsstrichen nur ein Punkt gewesen wäre. Das fühlt sich dann natürlich an wie ein Sieg. Das ist ausgeblieben, richtig bitter, auch wenn es natürlich eine richtige Entscheidung war. Aber ja, da willst du natürlich die Ekstase mitnehmen und dir die Butter nicht vom Brot nehmen lassen durch den VAR. Aber ja, wildes Spiel passt, glaube ich, ganz gut. Und die Frankfurter kommen am Ende on top aus dieser Partie raus und stehen richtig gut da. Die haben ihren dritten Platz schon richtig schön gesichert, kann man sagen. Dadurch, dass Leverkusen Punkte gelassen hat, haben die nun 3 Punkte Vorsprung auf Leverkusen und auch Freiburg und machen sie es gemütlich unter den Top 4. Sieht gut aus.
Sieht absolut gut aus. Ich würde ganz gerne eine Zahl mal in den Vergleich packen.
7.
Nee, eine Statistik, nämlich die Dribbling-Quote. Und zwar würde ich das vergleichen mit Bremen gegen Kiel. Beide Mannschaften, nämlich Bremen und Kiel, haben jeweils zu 8 Dribblings angesetzt in den 90 Minuten. Das ist nicht so furchtbar viel. Und im Spiel Stuttgart gegen Frankfurt waren das dann immerhin 21 auf der einen Seite und 18 auf der anderen. Also ein Vielfaches. Finde ich einfach eine sehr bezeichnende Statistik. Klar, du hast natürlich mit Marmoush, mit Etikete, aber auch auf der anderen Seite mit Führig, mit Mio, Jungs dabei, die haben auch Bock aufs 1 gegen 1, aber das macht halt einfach, bringt nochmal eine andere Würze, eine andere Facette in so ein Fußballspiel, wenn es nicht so komplett statisch und absehbar ist.
Ich liebe das auch. Ich liebe diese Art Spieler, so dribbelstarke Außen, dribbelstarke Zehner. Das geht leider mehr und mehr verloren durch so Systemfanatiker wie Pep Guardiola, die natürlich Mannschaften auf ein anderes Level, vor allem was das Spielerische angeht, hieven. Und ich glaube, das gibt jetzt wieder so ein bisschen so einen Umschwung. Es war ja sehr stark auf diesen Systemfußball Guardiola und irgendwann ist ja aber dann auch dann die Erkenntnis gekommen, ja okay, auch nicht nur Guardiola, auch die deutsche Nationalmannschaft. Das bringt uns gar nichts, wenn wir im System perfekt verschieben, alle den Ball sichern können, alle den Ball perfekt in den Fuß hin und her schieben können, wir aber dann in den entscheidenden Situationen niemanden haben, der ein 1 gegen 1 gewinnt und das Risiko auch mal eingeht, um Räume zu schaffen. Weil dieses Bild von Guardiola-Mannschaften, die mit 11 Leuten, am besten noch der Torwart kurz dahinter, also 10 Spieler plus den Torwart, um den 16er wie beim Handball sich aufreihen, das haben wir jetzt auch lange genug gesehen und ist halt dann irgendwann berechenbar. Aber dadurch, dass jetzt auch City dann teilweise Spieler auf den Außen hat, die das im 1 gegen 1 lösen können, ist das natürlich ein Element, was wieder wichtiger wird. Und ich freue mich da sehr drauf, dass es so Spieler wie Chris Führig wieder gibt und oder immer noch gibt und die wieder mehr an Bedeutung gewinnen, gerade gegen sehr tiefstehende Gegner, die dann so Situationen auflösen können. Habe ich Freude dran, will ich mehr sehen und Daumen nach oben.
Ja, es ist so ein bisschen wie soll ich sagen, die Menge macht das Gift, ne? Wenn alle dann denselben Ball spielen, dann egalisiert sich das ja auch irgendwie. Und ja, wenn du das besondere Element personifiziert, dann von in Person von, keine Ahnung, Flo Wirtz oder Jamal Musiala hast, dann sind das eben diese Unterschiedsspieler, die, wie du richtigerweise sagst, diese Unberechenbarkeit verkörpern. Ja. Und das macht dann es nicht nur schwer für den Gegner, sondern auch mega Bock und spaßig für den Zuschauer zum Anschauen. Absolut.
Ja, weil überleg doch mal so die Zeit mit Ronaldinho oder auch noch ein Stück weit vorher so Spieler wie Rivaldo. Mhm. Natürlich fallen einem da vor allem viele Brasilianer ein, weil die dann teilweise doch erst später nach Europa gekommen sind und die brasilianische Liga einfach noch nicht so professionell, was so Systeme, was Taktik oder so angeht, sondern auch ein Neymar, wie lange der noch in Brasilien eigentlich gespielt hat, bevor er nach Europa gegangen ist. Und dieses wilde, dieses krass aufs Dribbling fokussiert und sich im 1 gegen 1 durchsetzen. Also wie lange gab es keinen Spieler mehr, der auch nur ansatzweise so Fußball gespielt hat wie Ronaldinho? Mhm. Das ist halt einfach viel mehr in ein Erfolgssystem gepresst, was ja auch den Fußball insgesamt verbessert hat und weiterentwickelt hat. Trotzdem, warum gucken wir Fußball? Also ich gucke Fußball nicht, damit ich mir auf dem Schachbrett angucken kann, wie der inversive, abkippende Außenverteidiger ins Zentrum rückt und dadurch mit dem Sechser auf einer Linie steht. Ich gucke nicht Fußball deswegen. Ich gucke Fußball für die Einzelaktionen, für ein toll herausgespieltes Spiel. Und da ist so ein Element wie so ein unberechenbarer Dribbler, liebe ich. Da haben wir auch eben gerade schon über den Bochumer gesprochen, den Japaner Koji mit dem Namen. Bitte?
Mit dem schönen Namen vorhin, Koji.
Koji, genau. Wie heißt er mit Nachnamen? Ich habe es schon wieder vergessen. Ja, auf jeden Fall habe ich gesehen, der ist irgendwie 1,67 Meter. Und beim HSV gab es auch mal den Spieler Ito, der sogar noch kleiner ist, 1,63. Und ganz ehrlich, der hatte nie die Bundesliga-Tauglichkeit, weil der einfach nicht durchhält länger als 60 Minuten. Das ist wirklich das absolute Maximum, was der spielen kann vom Körper her. Aber wenn der auf den Platz gekommen ist und 1 gegen 1 auf die Gegner zugelaufen ist, ey, die haben das verflucht, weil der war durch diese kleinen Schritte und der war so der spielt immer noch bei Magdeburg, der ist so wendig, den kannst du im 1 gegen 1 fast eigentlich nicht stoppen und das hat mir jedes Mal einfach richtig Spaß gemacht, dem beim Fußball zuzugucken, auch wenn da andere Dinge dann dafür nicht so gut waren, aber deswegen, ich habe ein Fable für solche Spieler und der heißt Miyoshi. Jetzt haben wir es, Koji Miyoshi, und so kleine dribbelstarke Spieler, gucke ich mir gerne an.
Die hast du im letzten Spiel, das wir mitgebracht haben, nämlich Heidenheim gegen Wolfsburg, nicht gesehen. Das war so ein Spiel, das irgendwie der Uhrzeit, zu der angestoßen wurde, würdig war. Wir reden natürlich von unserem heißgeliebten Sonntagabendspiel, über das wir uns hier schon mehrfach ausgelassen haben.
Abschaffen.
In dem Fall, weiß ich nicht, ist unsere Abneigung gegenüber der Anstoßzeit irgendwie haltlos, weil wir ja immer argumentieren, dass das für Auswärtsfans eine völlige Katastrophe ist. Jetzt war halt Wolfsburg zu Gast in Heidenheim. Ja gut, also das Argument ist irgendwie entkräftet, da war wohl niemand da, so oder so nicht. Hätte auch Prime sein können von der Zeit her. Und dieses Spiel war entsprechend der Uhrzeit irgendwie komisch. Die Tore sind mehr oder weniger alle gestochert, reingemurmelt, irgendwie Zufallsprodukte. Hier titscht noch einer rein, da gibt's noch eine Abfälscher und dann landet das Ding irgendwem auf die Füße und Abfahrt. Auch die Torschützen, Gerhard, Dardai auf der einen Seite, Pieringer auf der anderen, Thiago Thomas ist noch der, von dem man am ehesten vermuten würde, dass er mal ein Tor macht, aber das war also irgendwie ein komisches Spiel. Die Wolfsburger schaffen es mit 69% Passquote, diese 3-1 Auswärtssieg zustande zu bringen. Wie gesagt, das waren halt irgendwie Flipper-Dinger. Nicht so richtig gut. Und die Heidenheimer, ich glaube, die kratzen sich an der Birne, weil die gerade in so eine Phase der Ernüchterung eintreten, zumindest in der Bundesliga. International läuft es ja hervorragend für Heidenheim, das muss man ja definitiv trennen.
Die sind halt auch schon immer eher ein Verein fürs internationale Geschäft
immer
gewesen.
Schon. Also ja, das weiß man ja.
Weiß man. Historisch gesehen sind die einfach international, das ist einfach ihr Metier.
Ja, das weiß man. die sind irgendwie in diesem Heimspiel, auch wenn man sich die Statistiken anguckt mit Ballbesitz und der Passquote, wie gesagt, und Torschüssen, schon auch überlegen, aber völlig harmlos. Und es wäre jetzt zu einfach zu sagen, gut, mit Beste und Kleindienst fehlen halt genau die offensiven Unterschiedsspieler der letzten Saison, weil sie haben es ja auch in der Bundesliga und international diese Saison mit neuem Personal schon besser gezeigt. Aber ja, also dieses Spielbestimmte und dieses doch Überlegene münzt sich im nationalen Geschäft im Moment nicht in Punkte um. Und dann hast du auch hinten drin mit Müller, den will ich jetzt hier nicht zum Sündenbock machen, aber einfach dann auch bei zwei Gegentoren auf jeden Fall und auch bei zwei anderen Szenen, die nicht zu Toren geführt haben, deutliche Unsicherheiten, die du so letzte Saison nicht gesehen hast, wenn ich mich recht erinnere. Jetzt kannst du andersrum argumentieren, der Hasenhüttl-Effekt in Wolfsburg fängt an zu greifen, da weiß ich aber, weiß ich nicht.
Dafür ist es bisher noch zu auf und ab, um ja, da jetzt irgendwie davon zu sprechen, dass sie sich jetzt krass stabilisiert haben. Das sieht in manchen Spielen doch besser aus als letzte Saison ohne Hasenhüttl, aber ja, dafür ist es noch zu, also die hatten auch schon schwere Gegner dieses Jahr, muss man sagen, die haben 4 Spiele mindestens verloren, aber die Spiele waren halt auch gegen Bayern, Frankfurt, Leverkusen und jetzt gucke ich gerade, nee, gegen Stuttgart haben sie sogar einen Punkt geholt, sind noch im DFB-Pokal nach Sieg gegen Dortmund, also ja, man kann schon sagen, die Spiele, wo sie hätten punkten müssen, da haben sie die Punkte eigentlich auch geholt. Also nicht verloren gegen Augsburg, gegen Pauli nicht verloren, gegen Bremen das 4-2, würde ich mal sagen, eher könnte man von einem Ausrutscher sprechen. Gewinn in Bochum, Gewinn jetzt in Heidenheim. Also die Punkte, wo du vorm Spiel gesagt hättest, ja, da müsst ihr auch in Kiel, nächstes Beispiel, da kann man schon sagen, das ist schon eine gewisse Konstanz im Vergleich zum letzten Jahr erkennbar gegen die Gegner, gegen die Wolfsburg auch ganz gut aussehen muss. Das haben sie dieses Jahr bisher auch hinbekommen.
Ja, übrigens, es gibt ein schönes Bild von den Wolfsburgern, die sich trotz überschaubarer Anzahl an angereisten Fans nicht haben nehmen lassen, ein großes Spruchband oder einen Zaunbanner aufzuhängen, der da heißt Pro Samstag 15:30. Es gibt nicht mal genug Fans auf dem Bild, um den Gästeblock auszufüllen, aber das es ist einfach eine wunderbare Ironie in sich selbst, das alles. Es ist ein herrlicher Zirkus.
Ja, vor allen Dingen, dass Wolfsburg-Fans sich darüber beschweren. Es gab doch, jedes Jahr gibt es die Statistik oder die Übersicht, welcher Verein wie oft Samstag 15:30 spielt. Und da packen die natürlich immer die Clubs, die bei Einzelspielen keine Zuschauer anziehen, rein. Und ich glaube, da gehören so Vereine wie Wolfsburg, aber zu 80% zum Teil der Bundesliga Samstag 15:30-Konferenz. Falscher Ansatz, um Beschwerde einzureichen, würde ich sagen.
So ist es. Ehrlicherweise, ich habe, wenn man jetzt noch auf die Tabelle guckt, irgendwie das Wort Niemandsland auf den Zungen. Da befindet sich nämlich Wolfsburg, Platz 12, 12 Punkte. Heidenheim auf Platz 14 mit 10 Punkten, muss nach unten gucken. Das ist definitiv der Fall jetzt. Wenngleich, das haben wir ja auch schon festgestellt, jetzt von Bochum, Kiel und Pauli keine überaus große Gefahr zu befürchten ist, muss man den Blick nach unten schweifen lassen. Und ansonsten, du sagst es, der Hasenhüttl-Effekt ist vielleicht noch ein bisschen zu hoch gegriffen, aber wenn man sich die Termine anguckt, dann hat man jetzt im Winter oder bis zum Winter ein okay Programm. Ein, zwei machbare Aufgaben mit Mainz und Hoffenheim im DFB-Pokal und dann aber auch mit Dortmund, die als Auswärtstruppe überhaupt nichts ausreißen, Potenzial für eine Überraschung, genau wie sie es ja auch im DFB-Pokal geschafft haben. Und ansonsten gut, Leipzig und Freiburg, das wird nochmal eine harte Nuss. Ich schätze mal, Wolfsburg wird das irgendwie mit 16, 17 Punkten vor Weihnachten dann abgeben dieses Jahr.
Das ist nicht doll, auch wenn es nur 15 Spieltage sind, bevor wir in die Winterpause gehen. Heidenheim finde ich noch auffällig, jetzt schon so viele Niederlagen oder halb so viele Niederlagen wie letztes Jahr über die komplette Saison. Die haben letztes Jahr 12 Spiele verloren, sind jetzt schon bei 6 Niederlagen. Deswegen, wie du schon gesagt hast, auf jeden Fall der richtige Blick ist nach unten, nicht nach oben. Außer natürlich in der Conference League. Da guckt man Richtung Finale. Kann man das erreichen? Wenn ja, wie lange dauert es noch? Weil da sind sie sehr stabil unterwegs. Finde ich einfach witzig. Ich freue mich einfach auf den 28.11. Heidenheim gegen Chelsea. Zu Hause empfängt Heidenheim den großen FC Chelsea. das ist schon vorweihnachtliche Stimmung und ich finde es einfach richtig geil vor 15.000 Leuten, wenn überhaupt, weil das sind ja auch viele Stehplätze, obwohl doch mittlerweile darf man international ja auch wieder Stehplätze haben. Das finde ich, ist einfach ein herrlicher Anblick.
Könnte lustig
werden. Da freuen sich sicherlich auch die Chelsea-Spieler, die auch nur denken so, wo fahren wir hin?
Ja.
Wie bitte?
Wobei, das muss man jetzt abschließend sagen und ich glaube, dann nähern wir uns auch dem Ende dieser Folge. Es gibt ja auch in England ähnlich lustige Stadien, wenn es dann im FA Cup,
ja,
oder Carlington Cup oder wie die auch alle heißen.
Oder Luton,
genau,
letztes Jahr.
Durch die Lande geht. Also das wird jetzt nicht der riesigste Kulturschock aller Zeiten werden.
Nee, das ist richtig. Und da fahre ich auch lieber Ende November nach Heidenheim als am 12.12. nach Astana.
So.
Das ist, glaube ich, Kasachstan. Kasachstan im Winter, weiß ich nicht.
Diskutabel.
Würde ich lieber skippen. Ist diskutabel, ob das wettertechnisch das Richtige wäre. Ich war dann doch lieber schön Wetterspieler. So von April bis September hatte ich eine gute Zeit. Ab dann war es mir eigentlich schon wieder zu kalt. Von daher, ja, viel Spaß in Kasachstan, FC Chelsea. Machen wir es zu für heute.
Jetzt machen, Lukas, wir Feierabend.
Machen wir Feierabend. Es hat mir mal wieder Freude gemacht. Schön, dass ihr dabei seid. Ich hoffe, auch ihr hattet Freude. Folgt uns, abonniert uns überall, wo es geht. Und wir freuen uns immer weiterhin auch über Feedback. Liebe Grüße gehen raus an euch alle. Kuss und Gruß von den Couch Capitanos. Und wir hören uns nächste Woche.
Ciao, ciao.
Tschüssi.